Ja, wie Christel schon gesagt hat, es gibt eine neue Predigtreihe und da geht es um unser Herz. Und mal gucken, ja, fasziniert von Gottes Herrlichkeit. So ein schönes Thema, fasziniert von Gottes Herrlichkeit. Darum soll es heute gehen. Weit über die Grenzen Hannovers hinaus sind ja die Herrenhäuser Gärten bekannt. Eine touristische Attraktion Hannovers, wahrscheinlich wird fast jeder von uns schon einmal die Herrenhäuser Gärten besucht haben. Nehme ich mal an. Also wer hier in Burgdorf wohnt, der muss einfach auch mal die Herrenhäuser Gärten besucht haben. Sie gehören ja zu den bedeutendsten und besterhaltensten Barockgärten Europas. Im Frühjahr, Sommer, Herbst kann man dort viele wunderschöne Blumen- und Gartenanlagen bewundern. Also, das ist unbedingt ein Besuch wert, vor allem eben auch für Gartenliebhaber. Und zu allen Zeiten liebten die Menschen Gärten. Schon immer wurde im Laufe der Kulturgeschichte der Menschheit Gärten angelegt. Zum Beispiel bekannt sind vielleicht die legendären hängenden Gärten der Semiramis. Sie gelten ja als eines der sieben antiken Weltwunder. Irrtümlich werden sie der assyrisch-babylonischen Königin Semiramis zugeschrieben, gehen aber wohl eher auf den babylonischen König Nebukadnezar zurück. Das war ja ein großer König, muss man wirklich sagen. Ja, bedeutender König und er kommt ja auch in der Bibel vor. Eigentlich handelt es sich ganz gewiss um Dachgärten auf Dachterrassen oder handelte es sich damals, die Teil der prächtigen Neubauten waren, mit denen Nebukadnezar das Stadtbild Babylon prachtvoll veränderte. Also er hat ganz viel gebaut und unter König Nebukadnezar veränderte sich Babylon und demzufolge gehörten eben auch die hängenden Gärten von Babylon mit dazu. Einer der wohl ältesten Gartendarstellungen fand man als Teil eines Freskos einer reich verzierten Grabanlage des Nebamun, einem ägyptischen Schreiber und Getreidebuchhalters. Also wir sehen hier ein Fresko etwa aus der Zeit von 1350 Jahren vor Christus. In der Nähe von Theben soll dieser Schreiber gelebt haben. Und das Fresko zeigt einen Teich mit Fischen, umgeben von einer Gartenanlage. Man kann sich ja einmal Gedanken machen darüber, wo kommt bei uns Menschen eigentlich diese Faszination für ästhetisch schöne Gärten her? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt. Bis zu diesem Thema habe ich mir ehrlicherweise auch noch keine Gedanken dazu gemacht. Denn das liegt ja nun auch mal nicht gerade sehr nahe, sich darüber Gedanken zu machen. Aber dafür kann man sicherlich viele Quellen heranziehen. Man kann die ganze Gartenbaugeschichte sich angucken und es gibt sicherlich auch welche, die das studiert haben und die uns hier einen tollen Vortrag halten könnten über dieses Thema. Eine Antwort auf diese zugegebenermaßen sehr speziellen Frage finden wir gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Lesen wir dort, wie Gott selber für den Menschen einen Garten anlegte, inmitten eines fruchtbaren Gebietes. Es heißt in der Bibel, von wo aus ein Strom ausging, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Hauptarme teilte, den Fluss Pischon, den Fluss Gihon und die Flüsse Tigris und Euphrat. Zumindest die beiden letzteren, die kennen wir alle. Das lernt man schon in der Schule, das sogenannte Zweistromland. Eden hieß dieses Land und bedeutet so viel wie Wonne. Übersetzt Eden, Wonne. Gottes Garten, ein Wonnegarten. Ein Paradies. Die also einen Garten, die ursprüngliche Heimat eben, ja, von uns Menschen. Wir Menschen stammen aus einem Garten. Das Menschengeschlecht in einem Garten, das ist so der erste Ort, wo das Menschengeschlecht herkommt, gestaltet in vollkommener Harmonie zwischen Himmel und Erde, Gott und Menschen. Dieser wunderbare, herrliche Garten nährte Adam und Eva. Er nährte ihre Seele. Er nährte ihren Geist. Und er nährte ihre Leiber. Lässt sich daraus erklären, warum auch wir heute wohlgestaltete Gärten lieben und aus ihnen Kraft ziehen. Also viele gehen von uns gerne, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht selber Gärten anbauen, aber gerne auch in Gärten. Dort fühlt man sich einfach wohl, vor allen Dingen, wenn sie eben harmonisch sind, wenn sie schön sind. Dort kann man Kraft tanken für unseren Geist, für unsere Seele und für unseren Leib sogar. Aber ich glaube, viele unserer Zeitgenossen werden wahrscheinlich diesen Bezug zum Urgarten dieser Welt nicht so ziehen wollen. Wenn Menschen heute die ersten Seiten der Bibel lesen, sagen sie vielleicht, ja, das mit dem Paradies, das sind wirklich schöne alte Geschichten. Aber mit der Realität haben diese doch nichts zu tun, oder? Ja, eigentlich haben sie damit recht. Ja, dass wir heute oft damit dieser Realität des wunderschönen Gartens gar nichts mehr zu tun haben. Wir leben in einer Welt, in einer ganz anderen Realität. Wir sind wirklich weit entfernt vom Paradies. Wir Menschen haben das Paradies verloren. Eventuell erahnen wir vielleicht noch das Paradies, vielleicht so in schönen Momenten, die wir mit dem Fotoapparat festhalten, einen perfekten Sonnenuntergang bestaunen oder durch eine schöne Natur laufen, eine wunderbare Musik hören oder ein schönes Gemälde bestaunen. Oder wenn wir uns in unserem Traumurlaub befinden, an einem wunderschönen Ort. Oder wenn wir verliebt sind. Aber wie oft kennen wir auch die Wehmut, wenn wir uns für längere Zeit oder für immer verabschieden müssen, wenn wir traurig von längst vergangener, an längst vergangene schöne Zeit denken. Uns prägt die Angst vor Krankheit. Und das spüren wir ja jetzt besonders. Die Angst vorm Sterben und die Angst vorm Tod. All das kennen viele von uns auch. Mehr als uns lieb ist manchmal. Und wir meinen manchmal verkraften zu können. In unserer Realität heute erfüllt sich, was Gott ja dem ungehorsamen Adam gesagt hat. Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, lesen wir dann in der Bibel, und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe. Du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Und im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und weil ich höflich bin, habe ich jetzt mal die Eva nach unten gesetzt. Eigentlich wird sie in der Bibel zuerst genannt. Aber ich dachte, ich setze sie mal nach unten. Aber ihr wird auch etwas gesagt. Zur Frau sagt Gott nämlich, Eva, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Dornen, Disteln, Schmerzen. Wir lehnen uns dagegen auf. Wir wollen so etwas nicht und versuchen uns zu schützen, so gut es geht, und suchen viele Auswege aus diesem Dilemma. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir und Kraft wir investieren, um uns eben davor zu schützen. Wie viele Versicherungen wir abschließen, wie viel wir uns impfen lassen, wie viel Medikamente, ist ja super alles, aber wie viel Zeit, wie viel Geld brauchen wir, um überhaupt uns dagegen zu wehren? Aber wir müssen es tun, ganz klar. Es ist ein Dilemma. Manche flüchten auch in den Alkohol. Andere nehmen Tabletten, die Schmerzen nicht mehr zum Aushalten sind. Und das ist ja eine Not. Es wirkt eine wirkliche Not. Andere suchen spirituelle Wege, um Licht in ihre verödete Seele zu bekommen. Was ist der richtige Weg? Das ist die Frage. Reichen unsere menschlichen Ressourcen, um uns von Dornen und Disteln, unter denen wir manchmal mehr, manchmal weniger leiden, frei zu machen? Kann ich mit meinen Mitteln und eigenen Ressourcen aus meiner verödeten Seele einen blühenden Garten machen? Viele Menschen ahnen es. Vor allem viele haben auch noch so viel eigene Ressourcen, ist auch gut so. Aber es gibt auch viele Menschen, die keine eigenen Ressourcen mehr haben und sie wissen, wir brauchen eigentlich Hilfe. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann lesen wir von Jesus Christus, wie Menschen bei ihm durch ihn heil geworden sind. Wie durch ihn ihre innerer zuvor verdorrter, von Dornen und Disteln von Schuld und Sünde verwilderter und unbrauchbar gewordener Garten ganz neu erblühte. Wir lesen zum Beispiel von dem blinden Bartimäus, der am Straßenrand saß. Und Jesus kam vorbei und hat ihn sehend gemacht. Wir lesen vom geldgierigen Zachäus, der auf dem Baum saß und dachte, ich kann mir alles mit Geld kaufen. Und Jesus hat ihn freigemacht, sodass er auf einmal abgeben konnte. Wir lesen von der gekrümmten Frau, die Jesus aufrichtete. Wir lesen von Jesus Christus, der von sich sagt, siehe, ich mache alles neu. Jesus will auch aus deinem und meinem Herzen einen fruchtbaren Garten machen. Das Tolle ist, die tolle Botschaft ist, wir sind dazu berufen, ein fruchtbarer Garten zu sein. So lesen wir bei Jesaja eine wunderbare Verheißung, die da heißt, du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Boah, ist das nicht eine Wahnsinnsverheißung? Oder in Johannes 7,38, wer an mich, also an Jesus Christus, glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sind so tolle Verheißungen, die sollten wir auf uns mal wirken lassen. Was Gott uns schenken möchte, dass wir Wasser bekommen und Wasser weitergeben können. Wie Klaus vorhin gesagt hat, ja, und manchmal verdorbt man darunter, ja, man gibt Wasser weiter, er versucht eben mit diesen Flüchtlingen in Kontakt zu kommen. Er hat Wasser, ihr habt Wasser, um eben diese Menschen dieses Wasser weiterzugeben. Und so gibt es ja ganz viele, die ihr Wasser haben, von denen wirklich Ströme lebendigen Wassers fließen und andere davon profitieren. Was für eine wunderbare Sache ist das, die Gott uns da schenkt. Aber es gibt vielleicht auch manche, die sagen, ich spüre nichts davon. Ich habe nichts, was ich weitergeben kann. Mein innerer Garten ist wie ein verdorrter Garten. Da kommt kein Wasser raus. Ja, diese Verheißung hat natürlich einige Bedingungen, damit sie Wirklichkeit werden kann. Ich muss mein Herz ja erst einmal füllen. Und dafür soll ich es Jesus hinhalten. So wie es in Sprüche 23,6 gesagt wird. Da sagt Gott, gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen wohlgefallen. Jesus das Herz geben. Mein Herz Jesus geben. Wir werden uns zwei wichtige Hinweise geben, damit wir wie ein bewässerter Garten werden können und Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen können. Erstens, ich brauche die Bereitschaft anzuerkennen, dass ich selber nicht die Möglichkeiten besitze, mein eigenes Herz zu einem wirklich fruchtbaren Garten zu machen. Jesus sagt, als er angefangen hat zu wirken in Israel, das sagt er gleich am Anfang zu den Menschen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Damit mein Herz neu werden kann, braucht es die Buße, ein altes Wort. Ja, was ist das eigentlich, Buße tun? Wenn ich Buße tue, dann gehe ich in Gedanken zu dem Kreuz, an dem Jesus Christus verblutet ist. Das ist immer in der Passionszeit, deswegen ist die Passionszeit so wichtig. Da steht das Kreuz im Mittelpunkt, weil das Kreuz wirklich die zentrale Stelle ist, wo ich hingehen darf mit meinem Herzen. Und dann schreibe ich in Gedanken an dieses Kreuz, ein Gebet. Vielleicht etwas so. Ich habe mal eins versucht zu formulieren. Jesus Christus, du bist auch für mich gestorben. Dein Leben hast du auch für mich, für meine Dornen und Disteln, für meine Schuld und Sünde geopfert und in den Tod gegeben. Herr Jesus, ich brauche dich. Ich gebe dir mein altes Leben und ich bitte dich, schenke mir ein neues Herz. Wenn ich dieses Gebet mit ganzem Ernst und ganz ehrlich meine, dann geschieht etwas ganz Grundlegendes. was ich mit folgender Geschichte verdeutlichen möchte. Pastor Wilhelm Busch, bekannt, er war in Essen unterwegs, ein Evangelist, und er erzählt Folgendes: Zu Anfang des 20. Jahrhunderts erzählt er eben aus seinem Dienst, da war ein Kumpel aus dem Kohlenpott zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das Ereignis hatte sein ganzes Leben verändert. Vorher war es meist so, dass er bereits am Sonntagvormittag blau vom Stammtisch aufstand und den restlichen Tag im Alkoholdunst verbrachte. Nach der Lebenswende zu Gott hin, war er von dieser Sucht auf einmal frei geworden. Jetzt hatte er am Sonntagvormittag anderes vor. Manchmal begleitete er dabei auch Pfarrer Busch, wenn der draußen in einer Filialgemeinde Gottesdienst zu halten hatte. Als sie eines Sonntags beide wieder zu Fuß unterwegs waren, blieb der Kumpel plötzlich stehen und fragte, sagen Sie, Herr Pfarrer, war das schon immer so? Verständnislos schaut Wilhelm Busch ihn an. Wenn du mir noch verrätst, wovon du sprichst, kann ich dich vielleicht verstehen. Darauf der Kumpel: Ich meine den frischen Tau, der auf den Gräsern in der Morgensonne glitzert. Pfarrer Busch hatte immer noch nicht begriffen und erwiderte: Ich wüsste nicht, dass es jemals anders gewesen sein soll. Darauf der Freund: Man muss wohl ein neuer Mensch geworden sein, um die verborgenen Schätze der Schöpfung Gottes mit richtigen Augen sehen zu können. Auf einmal hatte der Kumpel Augen für die Herrlichkeiten Gottes bekommen. Auf einmal konnte seine Seele, sein innerer Garten, sich an der Herrlichkeit oder an den Herrlichkeiten Gottes satt sehen und erfreuen. Auf einmal kam Freude in sein Herz, Begeisterung, ein Staunen über das Wunder, wo andere, die nicht diese Augen dafür haben, einfach achtlos dran vorbeigehen. Und weil der Kumpel endlich an der Quelle des Lebens angeschlossen war, wurde sein Herz zu einer Quelle des Lebens. Bei ihm war passiert, worum der Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus den Herrn Jesus bat. Er hat nämlich folgende Bitte für diese Menschen in Ephesus gehabt: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Was können wir daraus sehen? Erstens, wir brauchen ein neues Herz. Und zweitens, wir brauchen erleuchtete Augen, die an den Wegen Gottes Gefallen finden. Ein neues Herz ist das eine, erleuchtete Augen das andere. Beides steht in Beziehung. Ohne neues Herz keine erleuchteten Augen. Ohne erleuchtete Augen kein neues Herz. Es gibt ein Problem. Viele Christen beschäftigen sich zu sehr mit den Gärten ihrer Nachbarn. Sie schauen viel und intensiv auf das Unkraut in den Nachbargärten, ärgern sich an den Dornen und Disteln. Sie regen sich auf über die Schattenseiten, die vielen zu hohen und nicht beschnittenen Bäume der anderen verursachen und so weiter und so fort. Im Klartext: Eine riesige Gefahr für unseren inneren Garten und damit auch für unsere Berufung ist der ständige Blick auf die Fehler und Schwächen, auf die Dornen und Disteln der anderen. Wir merken manchmal gar nicht, wie sehr wir uns damit beschäftigen. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht das manchmal so. Ich ertappe mich manchmal, dass ich denke, warum denkst du eigentlich so lange drüber nach? Aber ihr seid wahrscheinlich alle drüber weg. Aber manchmal habe ich so diese Gedanken. Und dann hat man ja manchmal so einen wachen Moment und denkt, ja, was tust du da eigentlich damit an? Wir merken gar nicht, wie sehr wir damit nicht nur anderen, sondern auch uns selber einen riesigen Schaden zufügen. Denn noch nie haben sich Menschen von Dornen und Disteln genüsslich nähren können. Wenn wir diese Dinge immer anschauen, das macht uns nicht satt. Das macht uns eher ärgerlich, zornig und so weiter und so fort. Deswegen sollten wir in Zukunft unseren Augen das verbieten. Immer wenn wir es wieder merken, dann erinnern wir uns daran: Ach, ich soll ja nicht auf die Dornen und Disteln der anderen schauen. Denn das Wort Gottes empfiehlt uns, unsere Augen auf etwas ganz anderes zu richten. Gott sagt: Lass deine Augen an meinem Wegen wohlgefallen haben. Und da können wir vom großen König David lernen. Der war ein Meister darin. In Psalm 63,7 lesen wir Folgendes. Moment, muss ich nochmal klicken? Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Und können wir mal drüber nachdenken. Tun wir das auch? Wenn ich mich zu Bette lege, denke ich über dich nach. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Über was sinnen wir denn nachts? Sehr guter Tipp, finde ich. Das ist ein richtiger seelsorgerlicher Tipp, der uns hier gegeben wird. Wenn wir nachts wach liegen, denken wir an Worte Gottes. Dann beten wir vielleicht. Das tut gut. Also ich habe das schon probiert. Seitdem ich dieses von David weiß, habe ich gedacht, okay, König David hat es gemacht, dann mache ich das auch. Und es tut tatsächlich gut. Also wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Oder so hat nicht nur David so erlebt, sondern der Psalmbeter des Psalmes 119, Vers 5 hat es auch erlebt. Da sagt nämlich Folgendes. Mein Denken kreist in jeder Nacht um dich. Geschlafen haben die vielleicht auch mal, aber ja, wenn man wach ist, was macht man dann? Schäfchen zählen. Das wird nirgendwo in der Bibel empfohlen. Es wird uns immer gesagt, zähle Schäfchen, dann kannst du wieder einschlafen. Nein, das ist eine bessere Möglichkeit, um wieder einschlafen zu können, mein Denken mit Bibelworten, anzufüllen nachts. Oder es gibt der gleiche Psalm, der ja um das Wort Gottes sich Gedanken macht. Da heißt es, ich habe dein Gesetz unendlich lieb. Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Ja, also dass man nicht nur denken muss, sondern nachts noch drüber nachdenken. Hier heißt es sogar, ich habe dein Gesetz unendlich lieb. Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Ja, das ist doch ein toller Gedanke, den wir heute mitnehmen können. Über was denken wir nach, wenn wir am Tag unterwegs sind? Sicher müssen wir über das Tagesgeschäft auch nachdenken. Aber ich glaube, es gibt auch genug Zeit, um sein Herz mit diesen Dingen zu füllen. Diese Menschen damals wussten, was notwendig ist, um ihren inneren Garten zum Erblühen zu bringen. Sie übten sich daran, erleuchtete Augen zu haben, mit denen sie zum einen die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes in der Natur anschauten. Gottes Kinder lernen es wieder neu, die Schönheiten der Natur zu sehen. Gott schenkt uns da einen ganz neuen Blick wieder. Und dann sollen wir wirklich dankbar sein für das, was wir in der Natur sehen. Aber eben auch die Schönheit in Gottes Wort. Die Schönheiten in Gottes Wort zu entdecken. Du hast dann den rechten Blick für das Wort Gottes, wenn du Perlen im Wort Gottes entdeckst. Und so ins Schwärmen darüber kommst, dass du unbedingt anderen Anteil daran geben möchtest. Das ist, glaube ich, so ein Maßstab. Ja? Bin ich eigentlich begeistert vom Wort Gottes? Wenn ich es nicht bin, dann, was muss man dann tun? Es einfach kauen, es immer wieder anschauen. Und irgendwann wird es durchbrechen. Irgendwann werde ich Entdeckungen machen und werde sagen, oh ja, das ist ja toll. Und werde begeistert darüber sein. Also dranbleiben am Wort Gottes. Wir dürfen uns gegenseitig darin helfen. Dazu ist Gemeinde da, dazu ist Gottesdienst da, dass man eine Idee bekommt und sagt, oh ja, das ist ja toll, dass das im Wort Gottes steht. Dass sowas im Wort Gottes steht, ist doch toll, oder? Unser Bibelgespräch dient auch dazu, sich die Schönheit der Gedanken Gottes anzuschauen. Donnerstag, 16 Uhr im Moment per Telefonkonferenz oder Zoom. Ja, und sich dem zu nähern, was Gott alles sagt und es anderen mitzuteilen. Ich kann nur das weitergeben, was ich selber auch habe. Haben wir Acht auf unsere äußeren und inneren Augen, unseren inneren Garten, wollen wir zum Erblühen bringen. Und das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Wir erinnern uns daran. Du wirst wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Das ist eine Verheißung. Wir sollen nicht wie dürre Wüsten durch die Gegend laufen müssen, sondern Gott wünscht uns, dass wir wirklich bewässerte Gärten sind, dass von uns Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dazu, dass wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Diesen beiden Dingen, Schöpfung, Wort Gottes. Darin werden wir die nötige Nahrung bekommen, um unseren Garten zum Erblühen zu bringen. Dazu segne uns der lebendige Gott. Amen.